Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Turbulente Tage liegen hinter dem SSV Ulm und für uns eine kurze Nacht. Ich sitze heute Morgen wieder hier mit meinem Kollegen Elias. Hi Elias.
Hallo Nadine.
Und wir blicken einmal auf das gestrige Spiel, ein 2:1 Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg. Ich meine, man kann gut und gerne beschreiben, dass das für einige gelöste Minen gesorgt hat.
Ja, auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass gerade auch bei den Fans im D-Block rund um die Pyroshow dann auch mal wieder richtig Stimmung aufgekommen ist. Und in diesen Momenten ist ja auch der Ausgleich gefallen. Und nach dem Spiel sind die Fans auch von ihren Sitzen aufgestanden, haben mit ihren Schals noch geschwungen, haben geklatscht. Man muss das Ganze jetzt nicht überbewerten. Es war ein Heimsieg. Aber ich würde schon auch sagen, dass die Stimmung auf jeden Fall in die richtige Richtung wieder zeigt.
Ja, und das war ja nach dem Trainer aus, ich sag jetzt mal, vielleicht so nicht absehbar, weil es kann ja in die eine oder in die andere Richtung kippen. Also man spricht ja dann immer von möglicherweise einem Trainereffekt, dass eine Mannschaft irgendwie dann plötzlich total gelöst auftritt, vielleicht auch befreit spielt, also dass das so Kräfte freisetzen kann. Aber auf der anderen Seite hätte es natürlich auch sein können, die Spatzen gehen da mit einer Niederlage vom Platz, was wiederum dann auch die Krise, die es beim SSV Ulm ja auch gibt, verschärfen hätte können.
Ja, ich glaube, dass da der wesentliche Punkt darin liegt, dass die Mannschaft tatsächlich intakt ist, also dass sie jetzt keine psychologische Aufbauarbeit oder so braucht. Man musste ihr schon Selbstbewusstsein in gewissen Punkten wieder einimpfen, aber sie haben auch selbstbewusst gespielt. Und von dem her denke ich, dass dieser Auftritt auch nur deshalb möglich war, weil auch Robert Lechleiter da eine Mannschaft hinterlassen hat, die an sich von sich überzeugt ist.
Ja, und die sich hat auch nicht hängen lassen nach einem frühen Gegentreffer. In der 4. Minute war es schon soweit. Da lag der Ball hinter Christian Ortag im Netz. Und ja, das ist natürlich dann schon eine Frage, wie geht eine Mannschaft mit sowas um, mit so einem Rückschlag? Ja, ich glaube, man kann sagen, es wirkte nicht wie ein Schock, sondern eigentlich im Gegenteil. Die Mannschaft hat sich da davon nicht beirren lassen.
Ja, sie hat das schnell abschütteln können. Es gab ja schon zuvor in der ersten Minute auch eine Großchance für den SSV Ulm, den wahrscheinlich die meisten Stürmer normalerweise machen. Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt. Ich habe da vielleicht Elias Löder in der Einzelkritik zu sehr die Schuld auch zugewiesen, denn Paul Besson läuft ihm da auch in den Weg und rempelt ihn, glaube ich, kurz an. Trotzdem wäre das schon eine Möglichkeit gewesen, wo man dann sagen könnte, okay, das hätte jetzt die Spatzen noch befreiter aufspielen lassen. Die Reaktion nach dem Gegentor war gut, weil ich glaube, dass die Spieler alle einen Plan an die Hand bekommen haben, alle wussten, was sie zu tun haben und daran festgehalten haben. Und von dem her ging es dann in der Folge in die richtige Richtung. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es dann doch recht lang gebraucht hat, bis es dann der Ausgleich gefallen ist.
Ich würde mal auf den Plan zu sprechen kommen. Ein Name ist jetzt noch gar nicht gefallen, und zwar Moritz Glasbrenner. Haben wir ja letzte Woche in unserer Podcast-Folge schon kurz angerissen. Der U19-Trainer, der jetzt interimsweise die Mannschaft übernimmt. Und ich finde schon, dass er ja der Mannschaft viel mit an die Hand gegeben hat in dieser kurzen Zeit. Und das war auch sichtbar auf dem Platz. Auch im Auftreten waren die Spieler energischer, aggressiver. Es gab eine kleine taktische Umstellung. Der SSV hat aus dem 4-2-3-1 herausgespielt. Und bevor wir gleich noch über die beiden Tore sprechen, die das Spiel dann gedreht haben, ich habe Moritz Glasbrenner nach dem Spiel gefragt, ob er denn nach dem frühen Gegentreffer ja irgendwie auf die Mannschaft eingewirkt hat oder ob das die Mannschaft aus sich selber heraus dann gelöst hat. Und er sagt dann, naja, wir haben vor dem Spiel klar kommuniziert, dass wir nicht erwarten, dass es ein perfektes Spiel wird und dass es letzten Endes dann halt auch darum geht, mit Widerständen umzugehen, am Matchplan festzuhalten. Und er glaube, die Mannschaft hat daran weiterhin geglaubt und in der Folge dann auch verdient gewonnen.
Ja, du hast gesagt, es gab eine kleine Änderung in der Formation. Es ging darum, eine mutigere Spielidee der Mannschaft an die Hand zu geben. Und daran hat man meiner Meinung nach auch sehr gut erkannt, dass Moritz Glasbrenner und sein Assistent Max Kohlenberg nicht einfach nur verwalten wollten, bis der neue Trainer kommt, sondern dass sie schon sofort etwas verändern wollten. Sie wollten die Grundlage dafür bilden, was dann der neue Coach weiterführen soll. Und das fand ich schon eigentlich sehr beeindruckend, wie die beiden das angegangen sind, weil man tatsächlich schon gemerkt hat, dass diese Umstellung in der Formation was verändert hat. Sie konnten damit besser kontern. Sie haben damit höher gepresst auch. Die Laufleistung war sehr, sehr intensiv, wie man das auch aus vergangenen Jahren beim SSV Ulm kennt. ist natürlich bei der Formation 4-2-3-1 mit einer Spitze, in dem Fall André Becker, auch notwendig, damit man auch genügend Spieler hinter den Ball bekommt. Da müssen eigentlich die Spieler gerade in der Offensive ständig in Bewegung sein.
Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt mit, er wollte nicht nur verwalten, sondern er hat das dann, oder die beiden, das Trainerteam insgesamt, die haben das dann schon als Aufgabe gesehen, da jetzt einen Impuls auf jeden Fall mitzugeben, wohl wissend, dass sie eben nicht wissen, wie lange sie auf der Trainerbank sitzen werden. Ja, der Vollständigkeit halber, wir müssen noch kurz auf die zwei Treffer dann des SSV eingehen. Die fielen dann nach der Pause einmal durch Elias Löder, der quasi dann seine vergebene Chance am Anfang wieder gut gemacht hat. Und dann das zweite Tor, das dann auch spielentscheidend war, durch André Becker.
Ja, in beiden Fällen geradlinig gespielt, schnell nach vorne. Also Dennis Dressel mit dem langen, langen Pass über das halbe Feld auf Paul-Philipp Besson. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er vielleicht sogar im Abseits stand, aber in der dritten Liga gibt es ja keinen Videobeweis. Wurde es nicht gepfiffen. Und beim zweiten Tor, wo Elias Löder dann sofort, nachdem er den Ball erobert hat, nach einem individuellen Fehler von Regensburg, muss man schon sagen, sofort auch umgeschalten hat und sofort Niklas Köller mitgenommen hat, der da in den freien Raum gestartet ist, von dem er sehr geradlinig schnell ins letzte Drittel, bei den Toren zumindest.
Ja, trotz dessen, die Schlussphase war dann nochmal sehr umkämpft. Regensburg hatte auch nochmal Chancen, das sollte man dann aber auch nicht verschweigen. Deswegen, das war jetzt vom Ergebnis her gut. Es war vom Auftritt her gut, es war vom Engagement gut. Man hat gesehen, die Mannschaft ist intakt. Es gibt Spieler, die da mit ihrer individuellen Klasse noch viel Luft nach oben haben. Leon Dayaku hat es gestern vor allem in der ersten Halbzeit angedeutet. Und es gibt auf jeden Fall viel, auf dem dann auch der neue Trainer aufbauen kann.
Die Überlappungsläufe von Dayaku und Kölle haben auch sehr gut funktioniert. Das würde ich auch positiv anmerken. Allgemein stimme ich dir auch zu. Man darf den Sieg nicht überbewerten. Regensburg ist eigentlich seit 2023 keine gute Mannschaft. Die haben jetzt zum 24. Mal in Folge ohne Auswärtssieg gespielt. Also die Regensburger, das ist, müsste man jetzt zurückrechnen. Also in der zweiten Liga keinen einzigen Auswärtssieg, bisher auch nicht in der dritten Liga. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Von dem her nicht überbewerten, aber ich glaube, dass beim SSV Ulm da jetzt auch niemand in frühe Euphorie verfällt, sondern die arbeiten da jetzt kontinuierlich weiter. Vielleicht auch mit ein paar U19-Spielern.
Ja, das Stichwort müssen wir auch noch einmal erwähnen. Moritz Glasbrenner hat, wie ich finde, gestern eine mutige Entscheidung getroffen. Er hat Evan Brown ins Spiel geworfen, U19-Spieler, 18 Jahre alt. Der gab sein Profidebüt ab der 77. Spielminute und ich fand es dann schon sehr interessant. Habe ihn dann auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, was ihn denn dazu veranlasst hat und er hat gesagt, ja, der hätte einfach immer gute Leistung gebracht, hat im Training eine gewisse Unbekümmertheit gezeigt und auch Frische. Und auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Feedback der Mannschaft sei so gewesen, dass er ihn hat spielen lassen können, weil, ja, ich sage jetzt mal schmaler Grat, du hast irgendwie gestandene Spieler auf der Bank sitzen, die bekommen dann keinen Einsatz und so ein Jungspund wird dann reingeworfen. Aber finde ich mutig und er hatte dann ja auch ein, zwei ganz gute Aktionen noch.
Ja, vor allem, weil es zu diesem Zeitpunkt ja 2-1 stand. Also man kennt es ja häufig von den Mannschaften, dass sie ihre Jungspieler dann erst bringen, wenn es schon deutlich steht auf dem Spielfeld. Heute oder gestern ging es ja noch wirklich um die drei Punkte. Von dem her sehr mutige Entscheidung. Ich persönlich finde es aber gut, weil wir in den letzten Jahren selten gesehen haben, dass Spieler aus U19 die Chance bekommen. Beim SSV Ulm und gerade in der dritten Liga gibt es ja auch den Nachwuchsfördertopf. Also kann man am Ende vielleicht sogar finanziell davon profitieren.
Ich glaube, damit können wir das Spiel kurz und knapp abschließen. Kommende Woche geht es am Sonntag weiter gegen die TSG Hoffenheim. Müssen natürlich jetzt noch schnell eine Perspektive geben. Wir haben es angesprochen, man darf den Sieg nicht überbewerten. Und ich sage jetzt mal, abseits von der Mannschaft muss man vielleicht auch einmal erwähnen, ich glaube nicht, dass beim SSV jetzt allein durch diesen Heimsieg Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Dafür waren dann die Tage vergangene Woche doch sehr turbulent. Und auch was man da hinter den Kulissen mitbekommt, liegt da schon einiges im Argen.
Ja, die Vertrauenskrise, die sich breit gemacht hat in den vergangenen Wochen, hatten wir schon häufiger angesprochen, hat sich ja jetzt nicht nur auf die Performance in der dritten Liga bezogen oder hat sich nicht nur auf Robert Lechleiter bezogen, Von dem her gibt es da sicherlich noch Themen, die intern besprochen werden, die auch in Fankreisen besprochen werden, die auch bei uns Thema haben. Das ist jetzt nicht von jetzt auf gleich vorüber. Wo aber vielleicht heute ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, ist bei den Spielern, denn die haben heute frei bekommen.
Ja, eigentlich ganz witzig. Ich wollte Moritz Glasbrenner eher ein bisschen rauslocken, habe ihn dann gefragt, ob er den Montag, Dienstag, Mittwoch weiterhin als Interimstrainer mit der Mannschaft auf dem Platz sein wird. Und ja, die Frage hat er ein bisschen umgangen, hat aber dann gesagt, ja, nach dem Spiel hätten die Spieler in der Euphorie oder im Spaß ihn gefragt, ob er als Coach denn morgen einen freien Tag gibt. Und er meinte dann so, ja, gut, er wird morgen als Interimstrainer zu Hause sein. Das heißt, die Mannschaft hat heute frei, Moritz Glasbrenner hat heute frei und wird jetzt der Aussage nach sicherlich noch ein paar Tage mit der Mannschaft arbeiten.
Was ist denn dein Tipp? Wie lange braucht es beim SSV, bis sie den neuen Trainer gefunden haben?
Ja, spannende Frage. Der Verein hat ja gesagt, man befinde sich schon in Gesprächen mit Nachfolgekandidaten, was darauf schließen lässt, dass es möglicherweise gar nicht mehr allzu lange dauern wird, bis jemand präsentiert wird. Vom Zeitpunkt her wäre es natürlich eigentlich jetzt vor dem Hoffenheim-Spiel noch richtig, weil danach ja eine englische Woche wartet mit dem Spiel gegen Schweinfurt und dann in Ingolstadt. Und ja, für ein neuer Trainer natürlich der Einstieg dann gleich mit einer neuen englischen Woche reinzugehen, stelle ich mir schwierig vor.
Also es müsste ja dann auch kommen, weil Moritz Glasbrenner ja nur 15 Werktage als Coach tätig sein darf. Ansonsten müssten die Spatzen eine Geldstrafe zahlen. Ich glaube nicht, dass sie das in Kauf nehmen. Aber es stehen ja schon einige Namen auch bei uns auf der Liste. Könnt ihr auch gerne nachlesen, noch bei uns auf swp.de.
Dort bleibt ihr dann auch über alles Weitere informiert und was sich sonst noch rund um den SSV Ulm tut. Das war's für die heutige Folge. Wir haben im Gegensatz zu den Spielern keinen freien Tag. Das heißt, wir gehen jetzt zurück an unsere Schreibtische und sind mal gespannt, wie es mit dem SSV weitergeht. Tschüss!
Bis demnächst!
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf swp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.